Dann kommen wir jetzt zur zweiten Fragerunde und als erster hat das Wort Herr Minister Professor Reinhardt aus Baden-Württemberg.
Ich habe zwei Fragen und zwar an die Herren Kirchhoff und Mayer. Zunächst die Frage, halten Sie es verfassungsrechtlich für vertretbar, dass wir gemäß Artikel 109 Absatz 5 im neuen Entwurf des Grundgesetzes auch Länder zur Haftung für die Nichteinhaltung der Haushaltsdisziplin heranziehen, die selbst die Kriterien der Verfassungsmäßigkeit einhalten? Und darüber hinaus, wie wird sich die Reform des Artikel 84 Absatz 1 Grundgesetz aus Ihrer Sicht auf die Zahl der Zustimmungsgesetze auswirken und vor allen Dingen wird das neue Zustimmungserfordernis des Artikel 104a Absatz 4 Grundgesetz, also die Kostenfolge für die Länder, dann doch den Erfolg nochmals völlig verschieben? Wie würden Sie prozentual diese Bereiche einschätzen aus Ihrer Sicht?
Vielen Dank, Herr Professor Reinhardt. Dann hat jetzt die nächste Frage der Kollege, der Abgeordnete Stünker, SPD-Fraktion.
Ja, ich wollte jetzt übergehen zu dem Bereich, den wir heute Nachmittag erörtern wollten, nämlich Artikel 72, die Regelungen der Frage, was machen wir mit der Erforderlichkeitsregelung und dann zum Fragenbereich der Abweichungsgesetzgebung. Ich würde ganz einfach zum Auftakt ganz gerne sowohl Herrn Professor Mayer als auch Herrn Professor Scharf noch einmal bitten. Wir haben zwar in der Kommission darüber gesprochen, ich weiß das, aber wir haben hier eine öffentliche Anhörung mit Protokoll, wo es doch wichtig ist, dass gewisse Dinge auch noch mal sozusagen für die vielen Kolleginnen und Kollegen nachlesbar sind dann nachher. Sie haben beide mal darauf hingewiesen, dass die damalige Regelung in zweierlei Hinsicht mit der Erforderlichkeitsklausel ihren Zweck nicht erfüllen kann. Ich würde Sie bitten, noch mal deutlich zu machen, in welcher Problematik der Deutsche Bundestag eigentlich steht gegenwärtig vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und welche Kompetenzen uns von denen, die wir meinen, wir hätten sie immer noch, wir danach möglicherweise heute schon gar nicht mehr haben.
Vielen Dank. Die dritte Frage hat die Frau Kollegin Abgeordnete Dückmanns, FDP-Fraktion.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Wir haben ja hauptsächlich uns, und das ist ja auch unser Hauptanliegen hier, damit befasst mit den Kompetenzregelungen zwischen Bund und Ländern. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt hier mal reinbringen und meine Frage geht an Herrn Professor Pestalozza. Wie beurteilen Sie die Abweichungsrechte auch unter dem Gesichtspunkt von Investitionen für Deutschland? Das heißt, wie beurteilen Sie die Abweichungsrechte der Länder? Was wird den Investoren, die sich hier in Deutschland, die in Deutschland investieren möchten, die müssen sich ja nun erstmal dann informieren, welches Land hat welche Regelung, wie sieht es da aus? Wie wird das, welche Einflüsse wird das haben auf Investitionsentscheidungen in Deutschland, wenn zum Teil vielleicht dann auch dadurch die Vorhersehbarkeit in den einzelnen Bundesländern, welche Regelungen es in welchen Bundesländern geben wird, kann das möglicherweise Einfluss auf Investitionsentscheidungen nehmen?
Vielen Dank. Die vierte Frage hat der Kollege Abgeordnete Benneter, SPD-Fraktion.
Ja, ich wollte noch mal nachhaken. Sehen Sie denn, Herr Mayer und Herr Pestalozza, sehen Sie denn in der jetzt vorgesehenen Abweichungsgesetzgebung eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Rahmengesetzgebung? Großteil der Tatbestände aus dem der bisherigen Rahmengesetzgebung sind ja jetzt in die Abweichungsgesetzgebung mit übernommen worden. Würde gleich noch eine Frage dran anschließen wollen. Die abweichungsfesten, da gibt ja abweichungsfeste Kerne auch, inwieweit Sie meinen, dass diese auch insoweit eine Verbesserung darstellt, zum Beispiel, dass man ein Umweltgesetzbuch aus einer Hand auf Bundesebene vorlegen kann, von dem dann nur in Teilen beziehungsweise nur dann insgesamt abgewichen werden könnte.
Vielen Dank, Herr Benneter. Die letzte Frage in dieser Runde hat die Frau Kollegin Katrin Kunert, Fraktion Die Linken.
Danke. Um nochmal auf Professor Kirchhoff reagieren zu dürfen, Herr Professor Kirchhoff, wenn die Bundesgesetzgebung qualifiziert werden kann, indem man Mitwirkungsrechte einräumt, dann sollte der Bundestag auch alles tun, damit sich Gesetzgebung vor Ort auch vernünftig darstellt und die Kommunen auch vernünftig handeln können. Und das ist einfach nur nochmal ein Hinweis. Meine Frage geht an Professor Hennecke. Sie kommen in Ihrer Stellungnahme auf Seite 6 zu dem Schluss, dass in der Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Nummer 9 eine klärende Präzisierung erfolgen sollte. Sie haben auch vorhin schon etwas dazu gesagt. Und es geht hier darum, um die Finanzierung bereits übertragener Aufgaben und auch möglicherweise erweiterte Aufgaben vom Bund auf die Kommunen, um sie auch künftig zu sichern. Warum sollte es, wenn Sie sagen, es muss in den Begründungstext, warum sollte es denn nicht konsequenterweise in den Gesetzestext? Und darüber hinaus würde ich Sie fragen, ob Sie die Regelung in Artikel 84 Absatz 1 und 85 Absatz 1, was die Kostentragung durch Verordnungen und andere untergesetzliche Regelungen, die beispielsweise durch EU-Recht auf den Bund zukommen, ob die hinreichend aufgenommen sind. Schönen Dank.
Vielen Dank. Jetzt beginnen wir mit der Antwortrunde und ich rufe auf Herrn Professor Scharpf auf die Frage von Herrn Stünker.
Ja, in der Kommission wurde, glaube ich, die Mehrheit der Kommission durch das Juniorprofessururteil überrascht. Das war mitten in den Beratungen. Das Urteil erging, glaube ich, im Juli des Jahres 2004. Und es war eigentlich die Diskussion in der Kommission nicht darauf vorbereitet, dass hier ein ganz großes neues Thema bewältigt werden musste, was nicht von Anfang an auf der Agenda der Beratungen der Kommission gestanden hatte. Eigentlich wurde damit wieder aufgenommen, die Diskussion zu der, hätte wieder aufgenommen werden müssen, die Diskussion, die zu der Verfassungsänderung von 94 geführt hat. Dazu war in der Kommission die Zeit nicht mehr verfügbar. Und als man dann, ohne dass das im Plenum der Kommission länger diskutiert wurde, am Ende sah, dass die Länder wenigstens bereit waren, in einer gewissen Zahl von Kompetenzmaterien die Anwendung der Erforderlichkeitsklausel auszuschließen, erschien das im Hinblick auf das neu aufgetauchte Problem jedenfalls insoweit als ein Fortschritt und als eine dafür für die ausgewählten Bereiche befriedigende Regelung. Die bessere Lösung wäre im Rahmen des Status quo gewesen, die Erforderlichkeitsklausel auf das zurückzuführen, was sie vor 94 war, was auch erfordert hätte, dass das Verfassungsgericht zurückgeht zu der Rechtsprechung vor 94. Die vorwärts gerichtete Lösung war die, für die ich eingetreten bin und die heute in der Diskussion auch wieder eine Rolle gespielt hat, ein sehr viel breiteres Abweichungsrecht der Länder, allerdings ein konditioniertes Abweichungsrecht, bei dem geprüft werden kann, im Sinne einer negativen Bedürfnis- oder Erforderlichkeitsklausel, ob denn das jeweilige Landesgesetz gesamtstaatliche Interessen oder die Mobilitätsinteressen der Bevölkerung oder europäische Verpflichtungen verletzen könnte. Und diese Prüfung könnte entweder, dafür plädiert offenbar Herr Pestalozza, dem Verfassungsgericht übertragen werden, was dann spiegelbildlich zur jetzigen Regelung wirken würde, oder, das wäre meine Präferenz, sie könnte dem Bundesrat übertragen werden, der ein Votum abgeben könnte, ob dieses bestimmte Landesgesetz die Interessen anderer Länder oder gesamtstaatliche Belange etwa verletzt, in welchem Falle das abweichende Landesgesetz nicht in Kraft treten könnte. Diese Lösung ist nicht weiter diskutiert worden. Und was wir jetzt haben, ist eine halbe Lösung. Für eine Reihe von Kompetenztiteln haben wir die Ausnahme von 72.2. Für den Rest dieser Kompetenztitel ist die unbefriedigende Lage, die das Verfassungsgerichtsurteil hergestellt hat, soll weiter gelten. Man kann jetzt diese Liste durchgehen und sich überlegen, für welche einzelnen Kompetenztitel ist diese Weitergeltung des 72.2 ganz besonders unzuträglich. Herr Mayer hat auf einige hingewiesen. Ich würde auch das Straßenverkehrsrecht beispielsweise nennen, bei dem ich nicht denke, dass bei jedem Bußgeldverfahren nun die Prüfung eintreten müsste, ob denn unterschiedliche landesrechtliche Regelungen über bestimmte straßenverkehrsrechtliche Aspekte derart katastrophale Folgen haben, dass eine bundeseinheitliche Regelung in jedem Fall notwendig ist. Das sollte möglicherweise nicht in jedem einzelnen Gerichtsverfahren aufgeworfen werden können. Aber ich denke, besser wäre eine generelle Regelung, entweder die Beseitigung oder eine Verallgemeinerung des Abweichungsrechts.
Vielen Dank, Herr Professor Schaaf. Jetzt Herr Professor Pestalozza auf die Fragen der Kollegen Diekmans und Benneter. Bitte schön.
Zu der ersten Frage, ob Investoren, insbesondere auch ausländische Investoren, durch die mögliche Mannigfaltigkeit der Regelung, die durch die Abweichungskompetenzen ja noch vergrößert wird, vielleicht irritiert oder gar abgeschreckt werden können. Das ist sicher möglich, betrifft Investoren nicht anders als den schlichten Bürger. Die Rechtsunübersichtlichkeit, nicht vielleicht die Rechtsunsicherheit, aber sondern die Ungewissheit, was ist eigentlich wo geltendes Recht, wird dadurch größer. Und ich denke, dass deswegen die Abweichungskompetenz nicht nur im Blick auf Investoren, sondern auch im Blick auf alle Rechtsbetroffenen formal ein bisschen abgesichert werden, kombiniert werden müsste mit einem Zitiergebot. Der abweichende Landesgesetzgeber sollte zitieren, wovon er abweicht, also von welcher bundesgesetzlichen Bestimmung, so wie wir ein Zitiergebot heute für Grundrechtsbeschränkungen haben oder für Verordnungen, die auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung ergehen. Umgekehrt sollte wohl auch der Bund, wenn er seinerseits erneut von landesrechtlichen Abweichungen abweicht, dann auch einem Zitiergebot unterliegen. Das könnte helfen, vermindert nicht die Dynamik der Rechtsentwicklung, dass sich das eine Recht mit dem anderen nicht ständig, aber häufig vielleicht abwechselt und auch nicht die territorialen Unterschiedlichkeiten, aber würde ein bisschen formale Klarheit hineinbringen können. Aber im Übrigen ist das in der Tat so, aber das ist, denke ich, eine Auswirkung bundesstaatlicher Regelungen überhaupt. Überall, wo wir Landesrecht haben oder territorial begrenztes Bundesrecht, haben wir diese Schwierigkeiten und das würde sich hier potenzieren. Aber ich würde es nicht als eigenständiges Argument gegen die Abweichungskompetenz gelten lassen, weil man, ich denke, ich das in den Griff kriegen kann. Natürlich wird der Investor gucken, wo ist die für ihn günstigere Regelung und wird sich Rechtsrat verschaffen. Das Zweite, die Frage oder die beiden Fragen von Herrn Benneter, ob man die Abweichungskompetenz als Verbesserung gegenüber der bisherigen Rahmenkompetenz ansehen könnte. Die Rahmenkompetenz als solche, diese Idee, habe ich schon immer eines Bundesstaates für würdig erachtet. Das ist eben ein Kompetenzbereich, in dem Bund und Länder in einer gewissen Weise mit Unterlegenheit der Länder, aber auch mit Spielräumen kooperieren müssen. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil nur mit Kompetenzteilung klappt es in einem Bundesstaat eigentlich nicht. Aber andererseits muss ich sagen, nachdem der Bund einzelne Kompetenzen gar nicht wahrgenommen hat in diesen Bereichen, andere unzulänglich, äußerst unzulänglich formuliert waren oder sonstige Schwierigkeiten boten, bin ich nicht traurig darüber, dass diese schöne, bundesstaatlich gesehen schöne Kompetenzart aufgelöst wird und der Bund dafür jetzt zuständig wird. Aber das halte ich für einen Gewinn insofern, für einen denkbaren Gewinn. Aber wenn das jetzt gekoppelt wird mit der Abweichungskompetenz, halte ich das für keinerlei Vorzug aus den früher schon beschriebenen Gründen, weil diese Abweichungskompetenz einfach ins bundesstaatliche Gefüge nicht passen will, auch wenn es nicht eine Verfassungswidrigkeit darstellt. Das ist eine ganz große Schwäche, diese Eröffnung eines Hin und Hers. Das ist ja keine Kooperation, wenn der eine den anderen beliebig, unkonditioniert ablösen kann, auch aus Gründen eben reiner Politik, die mit der Sache nichts zu tun hat. Also das halte ich für keine Verbesserung, insbesondere nicht, wenn man das für stichhaltig hält, das Argument, wir haben die Rahmenkompetenzen überführt in Vollkompetenzen Europas wegen. Da ist dieser innere Widerspruch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und da kann die Abweichungskompetenz keine Verbesserung, da kann sie nur eine Verschlechterung eigentlich darstellen. Dann haben Sie noch gefragt, nach, wie das aussieht mit der Einschätzung dieser abweichungsfesten Kerne. Da habe ich auch hier und da jedenfalls ein Problem, wenn wir im 72 bleiben wollen. Und da heißt es etwa in der Nummer 2 des Absatzes 3, Satz 1, des Satzes 1, Naturschutz und Landschaftspflege ohne die Grundsätze des Naturschutzes und so weiter und so weiter. Wer von Grundsätzen spricht, ist im Grunde in der Rahmenkompetenzvorstellung schon wieder drin. Grundsatz ist nur ein anderes Wort für Rahmen. Und wer das eine abschaffen will, sollte Ausnahmebereiche, abweichungsresistente Bereiche nicht formulieren in einer Art und Weise, die eigentlich einer Rahmenkompetenz entspricht. Hier wird im Grunde so eine Rahmenkompetenz des Bundes beibehalten. Zweiter Punkt, der mich dazu führt, nicht eine Verbesserung anzunehmen, wäre die Nummer 4, die Raumordnung. Ich habe im Kopf, dass das Bundesverfassungsgericht dem Bund aus der Natur der Sache eine Raumordnungskompetenz für seinen Raum, was immer das ist, zuschreibt. Ich halte das für verfassungswidrig unter der bisher geltenden Regelung, aber so ist nun mal die Rechtsprechung. Und dass die Rahmenkompetenz was anderes meine. Dass er aber für einen eigenen Bereich nicht auf diese Rahmenkompetenz angewiesen sei. Da haben Sie jetzt, indem Sie das in die konkurrierende Zuständigkeit mit offenbar kompletter Abweichungskompetenz ohne Abweichungsresistenzen Kern überführt haben, eine drastische Verschlechterung zulasten des Bundes, an die vielleicht niemand gedacht hat oder denken wollte oder gegen die er argumentieren würde, wenn es aus der Natur der Sache sich ergeben hat, dann bleibt das auch dabei. Aber es ist eine Unklarheit zusätzlich hineingekommen. Bei dem abweichungsresistenten Kern im 84 Absatz 1 kommen die zusätzlichen Dinge hinzu, die ich vorhin angedeutet habe, dass die Voraussetzung für die Abweichungsresistenz, mal abgesehen von der Zustimmung des Bundesrates, nämlich Ausnahmefall erstens plus kumulativ Bedürfnis, unzulänglich formuliert sind und präzisiert werden müsste, wenn man es überhaupt bei Ihnen belassen will. Und ich sage, wir verzichten darauf, uns reicht die Zustimmungsbedürftigkeit. Danke.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Mayer auf die Fragen von Herrn Minister Reinhardt, Herrn Kollegen Stünker und Herrn Kollegen Benneter.
Ja. Herr Minister, Sie haben zunächst auf 109.5 verwiesen und gefragt, ob er nicht ein verfassungsmäßiger Landeshaushalt, nämlich nach der Landesverfassung verfassungsmäßiger Landeshaushalt, eigentlich Pflichten zur Zahlung von Geldleistungen begründen kann. Darauf kann ich nur sagen, die Länder legen ja ganz großen Wert, dass sie in Europa präsent sind und die europäischen Verpflichtungen treffen Deutschland insgesamt. Und die Länder können ebenso dazu beitragen, diese Verpflichtungen zu verfehlen. Und deshalb finde ich es konsequent, dass sie entsprechend auch herangezogen werden können, wenn wir herangezogen werden. Was die Zustimmungsquote nach den neuen Regelungen sein wird, bin ich kein Prophet. Wir haben heute Morgen schon intensiv darüber geredet. Ich glaube nicht, dass ich das wiederholen muss. Die Unsicherheit liegt einmal bei der Ausnutzung von 84 1 Satz 4 und zum Zweiten bei der Gestalt von 104a4, der ein erheblicher Anlass für Zustimmungspflichten ergeben kann, sodass also die Frage kann eigentlich seriös nicht beantwortet werden. Herr Stünke hat nach 72.2 und den Abweichungsmöglichkeiten gesprochen. Hier bin ich im Gegensatz zu einigen Kollegen der Meinung, dass zwar die Abweichung bei 84.1 einen Sinn gibt, wenn nämlich das Verfahren und die Organisation der Landesverwaltung eine originäre Landesangelegenheit ist und sie also in diesen originären Angelegenheiten ein eigenes Recht haben soll, das selbst zu gestalten. Bei den Abweichungsmöglichkeiten, die als Ersatz für die Rahmengesetzgebung genommen worden sind, kann ich das nicht sehen. Und hier folgen nun zwei Probleme. Denn erstens mal, diese Gesetzgebung ist auf Bundesseite voraussetzungslos. Was ja doch bedeutet, dass der Verfassungsgeber, wenn er es denn so beschließt, davon ausgeht, dass eine bundeseinheitliche Regelung notwendig ist. Warum nun von dieser bundeseinheitlichen Regelung regional abgewichen können soll, entschließt sich meiner Erkenntnis. Der zweite Punkt ist der, dass wenn man sich die Materien, die da in Frage stehen, mal genau ansieht, wird man erstens sehen, dass einige überflüssig sind. Die Bodenverteilung ist nie genutzt worden. Über 50 Jahre. Warum braucht man die denn eigentlich? Die würde ich ersatzlos streichen, und wenn irgendwas zu verteilen ist auf dem Boden, was nicht unter andere Kompetenzen fällt, sollen das die Länder machen. Eine Bundesnotwendigkeit sehe ich nicht. Das Jagdwesen ist hochinteressant, weil offensichtlich viele Jägerabgeordnete sind. Das Jagdwesen ist nicht notwendig eine Bundesangelegenheit. Es ist nachgerade lächerlich, dass das sozusagen zur Bundesangelegenheit gemacht haben. Das sollte der Bund mal großzügig den Ländern überlassen. Das sind regional beschränkte Dinge und Jagdscheine. Es gibt auch andere Bescheinigungen der Länder, die in allen Ländern gelten. Also das ist unverständlich. Und es fehlt auch vernünftigerweise eine Begründung dafür. Dann haben Sie schon zwei weg. Dann kommt ein sehr viel wichtigerer Punkt, nämlich die Natur- und Landschaftspflege mit dem abänderungsfesten Kern, Grundsätze, Naturschutzes und so weiter. Herr von Pestalozza hat mit Recht darauf hingewiesen, dass die Rahmengesetzgebung, auch die geltende, gar keine Rahmengesetzgebung ist. Das ist ein völlig falsches Bild, sondern eine Strukturgesetzgebung. Die darf nicht vollständig sein, sie darf die Länder, die Landesparlamente nur binden, sie darf die Bürger nicht binden, etc., etc. Es ist eine Strukturgesetzgebung. Der Bund soll bestimmte Pflöcke einhauen können, aber das Fleisch sozusagen sollen die Länder setzen können. Und nun ist die Frage, nachdem wir alle mittlerweile kapiert haben, dass das Thema Umwelt ein so vitales Interesse nicht nur der Bevölkerung, sondern der Politik gefunden hat, ist es doch naheliegend, wenn man sich nun an eine Neufassung der Gesetzgebungskompetenzen macht, dass man den Terminus Umwelt in den Gesetzgebungskatalog aufnimmt. Das, was wir doch hier machen, was wir über Umweltgesetzbuch denn überhaupt realisieren wollten, wird gestützt auf Naturschutz und Landschaftsschutz und so weiter und so fort. Der entscheidende Punkt ist doch, dass es Umweltfragen sind, die zu regeln sind. Und hier, denke ich, sollte der Bund eine normale konkurrierende Gesetzgebung ohne Voraussetzungen haben. Oder aber, wenn er meint, das reicht, sich auf diesen Kernbereich, den er sich vorbehalten hält, beschränken. Das ist auch denkbar. Indem er sagt, das Umweltgesetzbuch soll nur diese Kernbereiche regeln und das andere sollen gefälligst die Länder frei regeln können. Bei der Raumordnung, darauf hat Pestalozza schon hingewiesen, das ist der einzige Punkt, wo ich eine Abweichungsgesetzgebung für vernünftig halte. Und zwar aus folgendem Grunde. Die Raumgesetzgebung, soweit sie den Bund betrifft, ist eine Kompetenzkraftnatur der Sache. Davon können die Länder gar nicht abweichen, selbst wenn sie es hier reinschreiben. Die Raumordnung in den Ländern dagegen ist eigentlich eine Landesangelegenheit. Und das Problem ist das Zusammenspiel dieser beiden. Und weil das ein Problem ist, denke ich, dass hier in diesem Bereich eine Abweichungsgesetzgebung einen vernünftigen Grund hat. Beim Wasserhaushalt sehe ich nicht, dass es vernünftig ist, das zwischen Bund und Länder zu teilen. Und die Versuche zu sagen, was nun vom Bund gemacht werden kann, was nicht gemacht werden kann, zeigen ja auch, wie schwierig die Abgrenzung ist. Deshalb würde ich denken, dass der Wasserhaushalt zum Bund gehören würde. Und auch bei den wirklichen Residualkompetenzen im Hochschulbereich, nämlich Studienzulassung und Abschlüsse, müssten wir, glaube ich, schon aus europäischen Gründen, wir haben mittlerweile ein europäisches Hochschulsystem, für Einheitlichkeit sorgen. Das heißt, keine Abweichungsmöglichkeiten in diesen kleinen Restfällen. Das wäre mein Vorschlag für diese Sache. Im Hinblick auf die Regeln, die dem 72-2er unterliegen, muss man sich wirklich genau überlegen, was eigentlich von den Gesetzgebungskompetenzen, die da aufgeführt sind, vom Bund überhaupt noch geregelt werden können. Und das gilt zum Beispiel, jedenfalls für mich ist das unverständlich, nicht für die ganzen Biomedizinsachen. Wollen Sie ernsthaft, dass die Frage der künstlichen Befruchtung in Bayern anders geregelt wird als in Hamburg? Wollen die Bayern das? Wollen wir wirklich in diesen medizinischen Angelegenheiten eine variable Regelung in der Bundesrepublik? Das können Sie natürlich wollen. Wenn Sie das wollen müssen, können Sie es so machen. Aber ich denke, der überwiegende Teil der Bevölkerung würde dafür überhaupt kein Verständnis haben. Und deshalb gehört das meines Erachtens in die voraussetzungslose konkurrierende Gesetzgebung. Der Bund, der muss ja nicht alles regeln, des Bundes. Ich glaube, damit habe ich aber die Fragen vielleicht nicht befriedigend, aber jedenfalls beantwortet. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Mayer, auch für den Hinweis auf die Jäger im Deutschen Bundestag. Ich rufe auf Herrn Professor Kirchhoff auf die Fragen von Herrn Minister Reinhardt und Frau Kollegin Kunert. Bitte schön.
Ja, besten Dank. Herr Minister Reinhardt, Sie hatten mir zwei Fragen gestellt. Das eine war die nach dem Artikel 109 Absatz 5 in der neuen Fassung. Und die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, lautete, ob man ein Land haftbar machen kann für Verstöße gegen die Haushaltsdisziplin, obwohl es zu diesem Verstoß keinerlei Ursache gesetzt hat. Selbst kein, ja. Und ob das dann verfassungsmäßig ist. Also einmal ist die interessante Frage dann natürlich, oder wäre das des verfassungswidrigen Verfassungsrechts. Wir sind im 79.3 dann. Es müsste wohl die Selbstständigkeit der Länder irgendwo ganz empfindlich getroffen sein, dass man das nicht tun könnte. Ich meine, in dieser Form geht es letzten Endes wohl. Bund und Länder sind irgendwo als Bundesstaat generell eine Haftungsgemeinschaft. Und gerade im Finanzrecht, wenn Sie sehen, der Artikel 106 mit der Verteilung der Steuerquellen, das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Vielleicht ist das Wort ein bisschen hochgegriffen, aber das ist zumindest eine Geldgemeinschaft. Im Artikel 105 dasselbe mit den Steuern, wo der Bund doch sehr strikt in das Aufkommen der Länder hineinregieren kann und das auch getan hat. Artikel 107, bedauerlicherweise sehr weitgehend in der politischen Praxis, aber wo grundsätzlich ja die Genehmigung gegeben worden ist, dass das Bundesgesetz die Länder und in der vertikalen Bund und Länder zu finanziell zusammenspannt. Und gerade im Artikel 109 Absatz 2 bis 4, was auch was Kreditregeln angeht, da stehen ja weitgehende Befugnisse des Bundes drin, durchzugreifen, sogar teilweise bis auf die Kommunen. Da dürfte das, glaube ich, wohl zulässig sein. Es kommen noch zwei Dinge hinzu. Es handelt sich ja wieder um das Problem der deutsche Mitgliedstaat in der EU und in der EG. Und für die EG sind wir Deutschland. Die EG nimmt nicht wahr, dass wir ein föderaler Staat sind. Also wird man, wenn es um Anlastung in diese Richtung geht, da wohl auch innerverfassungsrechtlich darauf reagieren zu können. Als letztes, die Haftungsbeiträge sind ja recht moderat. Erstmal wird 65-35 geteilt, also die Länder insgesamt nur 35. Und von diesen 35%, da werden noch 35% solidarisch verteilt und der Rest 65 nach Verursachung. Da besteht Ihr Problem nicht. Also letzten Endes meine ich es wohl, dass es geht. Man muss allerdings deutlich sagen, es gibt sicher irgendwo eine Grenze, wenn diese Regelung unmäßig wird, wenn man sozusagen ein Land in Geiselhaft nimmt, obwohl es nicht verbrochen hat finanziell, finanzrechtlich. Und nur weil Geld da ist, es sozusagen als Haftungsbürgen für andere nimmt und damit seine finanzielle Autonomie bedrohen würde. Denn die finanzielle Kräftigkeit der Länder wird ja gerade in den verfassungsgerichtlichen Urteilen zum Finanzausgleich hervorgehoben. Aber das ist hier wohl noch nicht der Fall. Also da hätte ich keine Bedenken. Die zweite Frage war, auf wie viel Prozent Zustimmungsgesetze wir kommen, nachdem wir über Legislaturperioden hinaus so bei 55-60% waren. Ich hatte das in meinem Eingangsstatement schon erwähnt. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich hatte im Rahmen der Verhandlungen der Föderalismuskommission der Projektgruppe 6, da war die Überlegung, dass man statt eines Zustimmungstatbestandes bei Geldleistungsgesetzen und Ähnlichem eine Erstattungspflicht des Bundes an die Länder vorwählt, hatte ich mir mal zwei Legislaturperioden durchgerechnet. Nun muss man mit Prognosen immer sehr vorsichtig sein, weil man sich blamiert, wenn die Realität einen widerlegt. Aber ich bin auch so in die Richtung 20-30% gekommen. Also drum glaube ich, dass das was ganz Erkleckliches bringen wird. Und als letztes noch, Frau Kunert hatte noch mal angesprochen, die Frage Mitwirkungsrechte der Kommunen. Frau Kunert, es ist natürlich richtig, dass man durch Mitwirkungs- und Informationsrechte auch den Gesetzgeber kundiger machen kann. Das machen wir bei jedem Planfeststellungsverfahren so, wenn die Behörden und die betroffenen Bürger angehört werden. Das ist nicht nur Rechtsschutz, sondern das ist auch Information des Entscheidungsträgers. Und es ist sicher auch ein Gebot der politischen Fairness, dass man das tut. Mein Problem ist nur die Frage, sollen wir das verpflichtend in die Verfassung hineinschreiben? Denn dann haben Sie im Gesetzgebungsverfahren eine Verfassungsvorschrift, dass die Kommunen beteiligt werden müssen. Wir kennen das aus den Landesverfassungen. Das muss eine sehr weiche Formulierung sein. Die müsste etwa so lauten, wenn Angelegenheiten der Gemeinden betroffen sind oder wenn die Kommunen betroffen sind. Das ist sehr weiches Recht. Und mit dem geht man dann zum Verfassungsgericht und sagt, hier ist das Gesetzgebungsverfahren falsch gelaufen, weil ein wichtiger Beteiligter nicht gehört worden ist. Das ist also einmal eine Verpflichtung im Gesetzgebungsverfahren. Das ist zweitens eine große Unsicherheit nachher in verfassungsgerichtlichen Verfahren. Und die Föderalismuskommission ist ja so in der Gesamttendenz auf Straffung der Verfahren auf. Man will agiler werden, man will entscheidungsfreudiger werden. Ist es da wirklich richtig, wenn wir sozusagen noch einen dritten Mitspieler zwischen Bund und Ländern institutionalisiert in das Verfahren einbauen? Selbst wenn wir es nicht tun in Form einer dritten Kammer, dass er wirklich abstimmen kann, sondern dass er ausführlich mitreden kann und das von Verfassungswegen geschehen muss. Zweckmäßig ist dieses Anhören sicher immer. Deswegen auch mein Hinweis, das ist ja meistens geschehen. Und wenn Herr Hennecke einen Unfall genannt hat, dann würde ich sagen, der Ausnahmefall adelt die Regel. Aber generell würde ich es nicht in die Verfassung schreiben.
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Professor Hennecke auf die Frage von Frau Kunert. Bitte schön.
Frau Kunert, Sie haben das zentrale Problem angesprochen, das wir vorhin schon mal in der Frage von Herrn Landsberg erörtert haben. Ich hatte, das habe ich noch mal eben kurz vortragen, ich hatte einen Vorschlag gemacht in der Kommission, das ist die Kommission, den habe ich sogar zweimal gemacht, das ist die Kommissionsdrucksache 79 gewesen vom 4. Oktober 2004 und dann ist es die Arbeitsunterlage 110 zu dem Vorschlag der Vorsitzenden. Ich hätte die Übergangsregelung anders gefasst, nämlich so, wie es Herr Mayer vorhin gesagt hat. Ich hätte die Übergangsregelung so gefasst, dass ich nicht in 125a hineingeschrieben hätte, dass die bisherigen Organisationsregeln als Bundesrecht fortgelten, sondern ich hätte in einen neuen 126a hineingeschrieben, dass die bisherigen bundesrechtlich erlassenen Organisationsregeln landesrechtlich fortgelten. Dann hätten wir das Problem nicht gehabt. Dann wäre es also sozusagen vermieden gewesen. Also es ist nicht eigentlich ein Problem des 84, der 84 kann nicht klarer gefasst werden, als er gefasst ist, sondern das Problem entsteht erst, sozusagen rollt uns vor die Füße, weil der 125a das alte Organisationsrecht des Bundes als Bundesrecht fortbestehen lässt. Da wird ein Problem geschaffen, das sozusagen vorher nicht da war. Und deshalb habe ich ja zur Kenntnis genommen, dass dieser vor mir unterbreitete Vorschlag, zweimal unterbreitete Vorschlag, nicht aufgegriffen worden ist. Der Bundesinnenminister hat immer gesagt, Sie sind nicht der Gesetzgeber, das sagt er auch an anderer Stelle. Also habe ich mich treu sozusagen hier versucht zu verhalten und zu sagen, wie kann man aus der Situation, dass diesem Vorschlag nicht gefolgt wird, wie zieht man sich nicht beleidigt zurück, sondern macht konstruktiven Vorschlag. Und das sollte der Vorschlag zur Gesetzesbegründung sein. Denn gemeint ist mit dem 84 in der Tat, alles, was jetzt künftig an Gesetzen bundesrechtlich geregelt wird, soll nicht auf die Kommunen unmittelbar durchschlagen. Und wenn das in der Begründung auch noch zum Ausdruck gebracht wird, dann ist, denke ich, den kommunalen Belangen Rechnung getragen, weil ich nicht meine, dass der richtige Standort des Verkämpfens 125a oder 126a ist. Also insofern haben Sie recht mit Ihrer Fragestellung, will ich ausdrücklich unterstützen. Und ich denke aber, dass den Belangen auf diese Weise Rechnung getragen werden könnte, wenn auch von Seiten der gesetzgebenden Körperschaften dokumentiert würde, dass sie genau das wollten, was ich eben versucht habe, zur Sprache zu bringen. Achso, und dann haben Sie noch die Frage gestellt, Entschuldigung, die Frage mit dem, das waren glaube ich zwei Fragen mit dem EU-Recht. Ich meine, dass es Aufgabenübertragung durch untergesetzliches Bundesrecht nicht geben kann, wüsste ich jedenfalls nicht, eine Konstellation. Wenn es unmittelbar Aufgabenübertragungen durch EU-Recht gibt, hilft weder das Grundgesetz noch die Landesverfassung, dann ist das so. Also insofern im Gegenteil. Also da haben das Grundgesetz hilft nicht und die Landesverfassungen haben in ihren Regelungen die durch Volksabstimmung zustande gekommen ist, war die erste in Bayern 2003 oder 2002. Die haben das ausdrücklich ausgeschlossen, dass bei unmittelbaren, aber nur für den Fall, dass EU-Recht unmittelbar, was ganz selten nur der Fall sein kann, unmittelbar auf die kommunale Ebene durchgreift, da greift kein nationalrechtlicher verfassungsrechtlicher Schutz hinsichtlich der Finanzierung. Das ist zu respektieren.